Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
15 von 16 Spielerinnen und Spielern, die heute im Achtelfinale am Start waren im Einzel, waren gesetzt. Nur ein einziger Spieler war ungesetzt und das war Daniel Altmaier. Demzufolge war auch das Niveau an diesem heutigen Sonntag. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es ist dann schon so, man freut sich immer oder man denkt in der ersten Woche immer super Spektakel, wenn dann die Gesetzten rausgekegelt werden oder so. Aber wenn man dann sieht, dass hier zum Beispiel bei den Frauen die Top 8 gesetzten Spielerinnen im Achtelfinale sind und heute 8 gesetzte Spielerinnen aufeinander trafen, das ist dann schon auch eine richtig coole Geschichte, vor allen Dingen, weil alle diese 8 Spielerinnen und auch die Spieler, die heute unterwegs waren, alle schon diese großen Matches erlebt haben. Keiner war in irgendeiner Weise beeindruckt von der Situation.
Ja, und ich meine, gerade bei den Herren haben wir in dieser Saison ja nun schon genug Turniere gehabt, wo es die Nicht-Top-Spieler nach vorne gespielt hat und die Top-Spieler früher ausgeschieden sind. Von daher kann es ja nicht schaden, wenn wir hier mal so ein Grand-Slam-Turnier erleben. Was war es jetzt bei den Damen? Erst mal seit 20 Jahren, glaube ich, dass die 8 Top gesetzt sind.
Ja, seit 2005. Genau.
Okay, meine Herren haben es auch nicht häufig. Da hat man natürlich die Top 4, die einigermaßen regelmäßig durchgegangen sind, aber dahinter war ja dann auch lange keine wirkliche Konstanz. Und von daher ist doch mal ein spannendes Turnier, das wir hier so erleben.
Ja, auf jeden Fall. Und diese Matches, die wir heute gesehen haben, waren wirklich alle von allerhöchstem Niveau. Wir fangen mit den Frauen an, müssen erstmal auf 2, 3 Matches von gestern noch zu sprechen kommen, weil es gab wirklich einige enorm gute Matches. Und das eine Match war das von Madison Keys gegen Sofia Kenin. Sofia Kenin war nicht weit davon entfernt, hier die Überraschung zu schaffen. Und das muss man Überraschung nennen, im Duell 2 Australian Open-Siegerinnen. Und Kenin hat am Ende den Kürzeren gezogen. 4-6, 6-3, 7-5 hieß es für Madison Keys. Und ich habe es hinterher bei Blue Sky geschrieben. Madison Keys hat inzwischen diese Big-Match-Mentalität, dass sie wirklich auch solche Matches noch an sich reißen kann und solche Matches umdrehen kann. Und das scheint ihr vielleicht dann auch so ein bisschen die Erfahrung geholfen haben zu haben aus diesen Australian Open, weil sie schien gestern unbeeindruckt zu sein vom exzellenten Spiel von Sofia Kenin.
Ja, und bei den 3 Matchspielen konnte Kenin dann auch nicht so viel machen. Also die waren alle gut gespielt von Keys. Einmal ein richtig guter Aufschlag, 2-mal Grundlinienduelle, wo Keys halt einfach die richtige Mischung aus Stabilität und Angriffslust gefunden hat. Und man muss auch sagen, so gut Kenin gespielt hat, sie hat diese kurzen Bälle ganz, ganz klar verloren. Und damit ist es halt wirklich schwer, Partien für sich zu entscheiden. Vor allem, wenn man auf jemanden wie Keys trifft, die halt in diesen entscheidenden Momenten nicht nur einen Aufschlag rausholt, sondern diese kurzen Abläufe, 2, 3 Schläge und zack, ist der Punkt sicher drin. Und ich hatte das Gefühl, das hat Kenin dann in den entscheidenden Momenten gefehlt, denn sie hätte es ja quasi nicht drauf ankommen lassen müssen, die Matchbälle bei Keyses Aufschlag zu haben. Sie hätte auch vorher schon Breaks an sich reißen können in dem dritten Satz, aber da fehlt ihr dann im Moment was auch immer, sei es die Erfahrung in den großen Matches über die letzten 2, 3 Jahre, sei es ein wirklich super potenter Aufschlag, sei es die Fähigkeit, Ballwechsel zu beenden. Das ist alles gut und auf hohem Niveau, aber im Moment nicht gut genug, um eine Spitzenspielerin wie Keys zu besiegen.
Ich hatte gestern das Gefühl, dass Madison Keys gerade in den ganz wichtigen Situationen auf ihren Aufschlag wirklich vertrauen konnte und dass sie dann die stärksten Aufschläge rausgeholt hat, als es wirklich eng wurde. Und wie gesagt, 3 Matchbälle hatte sie gegen sich und die hat sie auf überragende Art und Weise abgewehrt und das war wirklich eine tolle Geschichte. Und Madison Keys steht hier verdient im Achtelfinale, auch wenn sie 3 Matchbälle abwehren musste. Und ja, es war wahrscheinlich das beste Match bei den Frauen am gestrigen Tag. Wir müssen allerdings auch noch über eine andere Spielerin sprechen, die gestern einen famosen Tag erwischt hat, und das wäre Andreeva. Die hat gegen Julia Putintseva mit 6-3 und 6-1 gewonnen. Ja, Putintseva war nicht in der Form. Und ja, Mira Andreeva ist die Favoritin. Aber die cruist hier durch das Turnier inzwischen 3-mal 2 Sätze. Die spielt, als wäre sie seit 7, 8 Jahren auf der Tour und dort auch immer noch an 6 gesetzt. Es ist wirklich bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit sie spielt.
Und wir haben jetzt in diesem Turnier 2, 3 Mal ihren wirklich guten Aufschlag angesprochen. Während der Saison hatten wir häufiger über ihren Return gesprochen, der im Moment locker Top 3 ist auf der Tour. Und das muss man sich eben wirklich auf die Zunge zergehen lassen, 18-Jährige mit einem Top 3 Return. Mhm. Und das hat sich dann hier in dem Match gezeigt. Also Putin war 2 Punkte hinter ihrem eigenen 2. Aufschlag gewonnen. Okay, es waren nur 13, aber 2 von 13 ist nicht gut. Und das war genau das, was Andreeva immer wieder in den wichtigen Matches in dieser Saison gezeigt hat, dass sie in der Lage ist, den zweiten Aufschlag der Gegnerin halt wirklich nicht nur anzugreifen, sondern da total den Ton zu setzen. Und dazu kommt dann halt eine richtig gute Abwehrleistung, die sie fast immer mitbringt. Da hat sie Potinzova dann so auflaufen lassen und so war es dann der souveräne Sieg. Ich meine, sie und Goff und für mich, Klammer auf, dann noch Kies, sind die Favoritinnen unten. und ja, normalerweise soll sie den Anspruch haben, ihren erstes Grand-Slam-Finale zu erreichen.
Coco Gauff hat gestern gegen Marie Buskova mit 6:1, 7:6 gewonnen. Der zweite Satz war eine enge Geschichte. Das hätte auch ganz doll schief gehen können für Coco Gauff, aber sie hat sich dann am Ende im Tiebreak wirklich enorm gut durchgesetzt. Die trifft auf Ekaterina Alexandrova. Das ist ein fieses Los morgen, finde ich. Also ich finde, das hat Stolpersteinpotenzial.
Ja, jetzt hat's ja Alexandrova auch mal eine vierte Runde geschafft.
Ja, genau.
Das zweite Mal, glaube ich, in ihrer Karriere. Wir hatten bei der Auslosungssendung darüber gesprochen. Das sieht immer aus wie eine total spannende Spielerin, aber in den Grand Slams, genau wie Kudermetova, ist sie normalerweise ganz schnell raus.
Ja, und gestern geschafft. Haben sie gegeneinander gespielt und da musste eine gewinnen.
So ist es. Und jetzt ist halt die Frage, kann sie es in einem wirklich großen Match gegen Goff bringen? Ich weiß es nicht. So häufig hat es in ihrer Karriere noch nicht geschafft.
Ja, aber sie hat... Sie hat halt bei den großen Masters-Turnieren etc. hat sie immer wieder Matches dabei gehabt, wo sie die großen Spielerinnen zur Verzweiflung gebracht hat. Deswegen, es geht mir auch gar nicht um Gauff selber, sondern wie Ekaterina Alexandrova dieses Spiel an sich reißt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Sie hat die Möglichkeit, das Match zu gewinnen.
Ja.
Das ist für mich gar keine Frage. Wir haben es noch nicht wirklich von ihr gesehen. Daher ist es, entweder sie kann so ein bisschen die Geschichte ihrer Karriere morgen total neu schreiben oder es läuft halt so ein bisschen, wie es immer läuft.
Also, wir werden morgen die Achtelfinals bei den Frauen erleben. Mira Andreeva gegen Daria Kasatkina, Laure Boisson, die hat sich im französischen Duell gegen Elsa Jacquemot durchgesetzt, gegen Jessica Pegula, Madison Keys gegen Hayley Baptiste und Ekaterina Alexandrova gegen Coco Gauff. Kommen wir auf die vier tollen Matches von heute zu sprechen. Und da würde ich sagen, gehen wir von oben nach unten, was die Spannung bzw. was die Klasse dieser Matches anging. Und das erste Match, das wir ansprechen müssen, ist das Match von Elina Svitolina gegen Jasmine Paolini. 4:6, 7:6, 6:1. Das war die ersten zwei Sätze auf einem Niveau, hätte ich gesagt, ähnlich wie Madison Keys gegen Iga Swiatek bei den Australian Open. Es hatte Match of the Year Niveau. Es war ein ganz, ganz tolles Match. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, nein, Jasmine Paolini wird das nicht verlieren. Sie wird es über die Ziellinie bringen. Sie hatte drei Matchbälle im zweiten Satz. 2:4-5 aus Sicht von Svitolina bei eigenem Aufschlag für Svitolina. Da hatte Svitolina fantastisch gespielt. Den zweiten Matchball hat sie großartig abgewehrt. Dann nochmal einen im Tiebreak, den Svitolina wieder großartig abgewehrt hat. Und als Svitolina den zweiten Satz gewonnen hat, da hatte sie, ja, Paolini, so ein kleines bisschen die Gegenwehr gebrochen und hat den dritten Satz dann mit 6:1 gewonnen. Was für eine Leistung von Svitolina. Ist eine große Enttäuschung für Jasmine Paolini, aber das muss doch in erster Linie die Leistung von Svitolina sein, die wir hier würdigen.
Ja, ich meine, es hätte auch eine auf dem Scoreboard ziemlich fixe Sache sein können. Mhm. Paolini hat 6:4, 4:1 geführt. Das hätte auch durchaus 6:4, 6:2 ausgehen können. Hätte jetzt auch der Matchqualität nicht abträglich gewesen. Aber ich würde auch sagen, gerade diese Phase vom 1:4 bis zum Ende des zweiten Satzes, die war sehr gut gespielt von Svitolina. Die hatte eine brutale Länge in den Schlägen drin und hat damit dann Paolini auch so ein bisschen den Zahn gezogen, hat quasi gar keine Fehler gemacht und zeitgleich eben eine Tiefe gefunden, die es Paolini sehr schwer gemacht hat, dieses Variable aufzuziehen, was sie vorher ungefähr in der Stunde vorher gezeigt hat. Und man muss sagen, Paolini hat in dieser ersten Stunde genau das gezeigt, was sie ins French Open Finale letztes Jahr geführt hat. Das ist diese kontrollierte Offensive, die Linien entlang, wenn sie Chance hatte, Gegnerin in den Cross-Duellen gehalten, immer klug mitgedacht. Mir ist ein Ball noch total im Kopf. Es war es 4:3 aus ihrer Sicht im zweiten Satz, 0:30 stand es. Und dann war ein Ball von Svitolina, der ewig lang in der Luft war. Und ganz viele Spieler oder Spielerinnen hätten den vielleicht auftipsen lassen und wären dann auf den Smash oder auf den schnellen Winner.
Den kann ich mir auch erinnern. Ja.
Und sie hat den einfach ganz tief reingespielt, hat Svitolina hinten an die Bande gedrückt und hat ihn dann sicher reingespielt. Und das wäre für mich so der Ball gewesen, wenn sie es gewonnen hätte. Aber man muss sagen, Svitolina ist drin geblieben. Gerade zum Ende des zweiten Satzes wirklich diese Tiefe gefunden, viel durch die Mitte, wenig Winkel an Paolini gegeben und dann im dritten, war Pauline der Zahn gezogen, aber es war absolut ein Sieg, den sich Svitolina verdient hat.
Ich habe nach wie vor nicht das Gefühl, dass Svitolina dieses Turnier gewinnen kann. Weil ich glaube, da sind ein, zwei Gegnerinnen, vor allen Dingen auch ihre nächste Gegnerin, die sie dann auch zwischendurch vom Platz schießen können. Aber wie Svitolina hier seit einigen Monaten wieder spielt und wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass sie vielleicht mit einem Chip on the Shoulder, sagen ja die Engländer, dass sie wirklich für etwas spielt, was nicht mit dem Tennissport zu tun hat und was nicht mit Weltranglistenpunkten zu tun hat. Das habe ich das Gefühl, das strahlt immer wieder durch. Und sie war zwischendurch heute in diesem Match verzweifelt. Und weil sie nicht durchkam, weil Paolini in der Defensive super war, weil Paolini sie über den ganzen Platz geschickt hat und selber die Punkte abgeschlossen hat und das mit einer großen Geduld. Aber als sie diese beiden Matchbälle, die ersten beiden Matchbälle abgewehrt hat, da war das Feuer wieder da und das war wirklich beeindruckend zu sehen, wie sie dieses Match umgedreht hat. Das ist einer ihrer größeren Siege der letzten Jahre, möchte ich sagen.
Ja, und die Frage ist, wie lange kann sie diese Form jetzt konservieren? Wir hatten da schon drüber gesprochen, sie hat ja Rouen ohne Satzverlust gewonnen, war dann in Madrid ins Viertelfinale oder Halbfinale gekommen, auch ohne Satzverlust, hatte da ganz knapp gegen Sabalenka verloren. Und da hatten wir schon drüber gesprochen, kann sie diese Form konservieren? Weil jetzt hat sie vermutlich eine realistische Chance, French Open und Wimbledon. Ich glaube auch nicht, dass sie French Open gewinnt. Wimbledon kann ich mir immer noch vorstellen, da gibt es einfach weniger Konkurrentinnen, da gibt es weniger Spielerinnen mit Erfahrung auf dem Rasen, den sie mittlerweile hat. Und sie hat jetzt halt das Pech, in der nächsten Runde auf die Sandplatzüberspielerin zu treffen.
Es war Halbfinale Madrid, es war Viertelfinale in Rom, wo sie mit 7-6 im dritten Satz gegen Peyton Starnes unterlag, was eine ganz bittere Geschichte damals für sie ist. Svitolina steht im Viertelfinale und dort trifft sie auf die dominierende Spielerin der letzten Jahre, was die French Open angeht, und die dominierende Spielerin, was die Jahre 2022 bis 2024 auf Sand anging, auf Iga Świątek. Die hat heute in drei hoch unterhaltsamen Sätzen gegen Jelena Rybakina gewonnen mit 1-6, 6-3 und 7-5. Und auch hier ist das eine Geschichte von zwei quasi Halbzeiten. Im ersten Satz war Rybakina die absolut dominierende Spielerin. Und das ging auch noch bis Mitte des zweiten Satzes. Und von da an konnte Świątek dann dagegenhalten. Ihre Vorhand kam besser. Ihre Vorhand hatte bessere Winkel erzeugt. Sie hatte eine größere Länge. Rybakina konnte nicht mehr von auf der Grundlinie stehend die Bälle verteilen beziehungsweise die Winner ansetzen. Und im dritten Satz war es dann einfach ein absoluter Schwergewichtskampf. Und den hat Świątek für sich entschieden, bei 5-5 das Break geholt und dann ausserviert. 7-5 im dritten Satz hat sie dieses Match gewonnen und hat sich hinterher unglaublich gefreut. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war einer ihrer wichtigeren Siege ihrer Karriere.
Ja, also ich hatte sie auf Siegerin vorher getippt, eine Auslosungsvorschau. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Turnier verlieren wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also der erste Satz, oder man kann eigentlich sagen, es war wirklich ein 6-1, 2-0 für Rybakina, ein 8-1. Und das eine Spiel war bei 5-0 und es war hart erkämpft von Świątek. Also Rybakina war klar die bessere Spielerin, hatte eine viel höhere Quote, hat mit dem Aufschlag total den Ton und Rhythmus des Matches vorgegeben, hat sehr schnell die Entscheidung finden können und Świątek hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hatte aber spielerisch nicht wirklich eine Chance und hat sich dann aber reingebissen und es gab eine enge Phase so von dem 2-0 bis ungefähr zum 4-3 für Świątek im zweiten Satz. Das waren enge Spiele, das ging die Breaks hin und her, Świątek hat es aber an sich gezogen und dann wirklich war dieser dritte Satz, der war spektakulär. Ja. Auch da hat Świątek erst mit einem Break geführt, hat es dann wieder abgegeben, dann war es eine ganz enge Geschichte bei 4-4 und dann hat sie sich eben hinten das Break geholt. Wenn man auf die Zahlen guckt, da hat Świątek die höhere Quote zu dem Zeitpunkt gehabt. Świątek hat auch die langen Ballwechsel dann wirklich für sich entschieden. Im dritten Satz 11-4 für alles, was länger als 4 Schläge war. Hat auch viel mehr, es war 11-4 Winner war es, Entschuldigung. Ja. Bei allem, was länger als 4 Punkte war, hat kaum noch Fehler gemacht, hat mit der Vorhand brutalen Druck erzeugt. Rybakina ist irgendwann auch einfach ein bisschen nervös und fahrig geworden. Und ich glaube, gegen die Art von Tennis, die wir da von Świątek gesehen haben, gibt es niemand, der da mithalten kann.
Die Bold Prediction während des Turniers von Philipp. Also naja, ich kann es mir auch schwierig vorstellen. Ja.
Also klar, man kann sagen Sabalenka, aber Sabalenka ist jemand, die zum Beispiel mit Topspin durchaus Probleme hat. Goff gegen die Art von Topspin hat auch Probleme. Und ich fand die Świątek, die wir hier von Mitte bis Ende des dritten Satzes gesehen haben, die haben wir in diesem Jahr noch nicht gesehen. Ja. Und es war so ein Biss, so entschieden.
Ich muss da auch noch was dazu sagen, weil Rybakina hat ja ein gutes Head-to-Head gegen Iga Świątek und wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass sie gerade auch auf den etwas schnelleren Plätzen mit dem Forehand-Topspin von Świątek klarkommt und sie hatte den in der Hitting Zone und dieser Forehand-Topspin macht ihr auch nicht so viel auf dem Sand aus und heute hat es Świątek geschafft, ja, ein bisschen diese Mauer zu durchbrechen. Und das war im dritten Satz. Es war ein hartes Stück Arbeit. Die ersten anderthalb Sätze, da hat Rybakina auch den Aufschlag von Świątek gefressen. Das war Hitting-Training zwischendurch für Rybakina. Und ab Mitte des zweiten Satzes hat Świątek ihren Aufschlag stabilisiert. Vor allen Dingen mit dem ersten Aufschlag die höhere Quote. Sie hat bessere Spots getroffen ab dem Mitte des zweiten Satzes. Und da hat sie sich Stück für Stück reingearbeitet. Also insgesamt ist das eine Meisterleistung gewesen von Świątek.
Ja, und das war ja ein Match, hatten wir auch schon drüber gesprochen, was eigentlich in der Vergangenheit schon zweimal hier hätte passieren sollen. Dann war Rybakina verletzt beziehungsweise krank. Und Rybakina ist ja eine sehr gute Sandplatzspielerin, auch wenn es in diesem Jahr ein bisschen länger gedauert hat. Und es erinnert halt wirklich dahingehend an Rafael Nadal, dass sich da über die Jahre auch immer wieder Spieler aufgetan haben, die es auf der regulären Tour mit ihm aufnehmen konnten und dann bei den French Open am Ende halt doch nicht. Und man hat dann heute, finde ich, auch gesehen, wie sie den Chatrier genutzt hat. Da waren teilweise eben wirklich krasse Winkel drin, die man nur auf dem Chatrier spielen kann. Oder auch Abwehrleistungen, wo sie dann von Rybakina auf einmal Bälle doch noch zurückbekommen hat. Und das ist dann der Vorteil von diesem Court, der halt wirklich um einiges größer ist als andere Plätze.
Ja, also Iga Świątek gewinnt gegen Elena Rybakina und das waren die ersten beiden Matches heute auf dem Chatrier. Also es waren 4,5 Stunden. Ich habe beide Matches fast komplett auf dem Chatrier verbracht und es war einfach allerbeste Unterhaltung heute, die wir erlebt haben hier. Das andere Viertelfinale bestreiten Arina Sabalenka und Jinwen Zhang und auch diese beiden Matches waren wirklich sehr gut. Jinwen Zhang gewann gegen Lyudmila Samsonova mit 7-6, 1-6 und 6-3 und ich muss leider zugeben, dass ich von diesem Match nicht viel gesehen habe, weil ich währenddessen ein anderes Match auf dem Chatrier gesehen habe, aber Jinwen Zhang hatte im ersten Satz sehr viel Gegenwehr zu erleiden von Lyudmila Samsonova, hat den Satz gerade noch so über die Bühne bekommen. Der zweite Satz ging klar an die Russin mit 6-1 und Zhang, auch die hat inzwischen so eine Selbstverständlichkeit auf dem Sand in Roland Garros, dass man denkt, ja, solche Matches gewinnt sie am Ende dann doch. Sie lässt sich dort nicht aus der Ruhe bringen und spielt ihr Spiel weiter und da ist sie ja stoisch und da ist sie vielleicht im besten Sinne des Wortes störrisch.
Ja, also ich habe dann von 2-2 bis zum Ende vom dritten Satz mir das dann noch angeschaut, quasi in der Wiederholung. Und bis dahin, muss man sagen, war Samsonova mindestens auf Augenhöhe, hat auch am Ende des Matches 6 Punkte mehr gehabt, also war, was das angeht, die bessere Spielerin. Aber man muss sagen, es wurde dann von Zhang in der zweiten Hälfte des dritten Satzes wirklich in diese ganz kurzen Ballwechsel reingezogen. Und sie hat den besten ersten Aufschlag auf der Tour. Und sie hatte vorher keine gute Quote und auf einmal in den letzten paar Spielen ist er dann da gewesen. Sie hat 5 Asse geschlagen, da kam dann keiner von Samsonova. Sie war diejenige, die es dann geschafft hat, Winner zu setzen. Und die paar längeren Ballwechsel, die sind mehrheitlich am Samsonova gegangen, auch über das Match gesehen. Aber Zhang, wenn es drauf ankam, hat eben wirklich die Nervenstärke gefunden, um den Aufschlag für sich zu nutzen, um die Returns ziemlich tief zu setzen. Und es war eine ganz knappe Geschichte, die auch wirklich hätte gegen sie kippen können, weil da waren einige engere Spiele drin. Aber am Ende hat es Zhang geschafft. Und jetzt bekommt sie quasi ihre persönliche Endgegnerin, mit der sie ja durchaus auch ein paar Probleme schon hatte.
Ja, und das ist Arina Sabalenka. Und das vierte Match, und das ist das einzige Match gewesen, was nur über 2 Sätze ging und war nicht weniger unterhaltsam. Und wenn man es in eine Reihe stellt, war es vielleicht die Nummer 3 oder 4 dieses heutigen Tages bei den Frauen. Arina Sabalenka gewinnt gegen Amanda Anisimova mit 7-5 und 6-3. Und im ersten Satz hätte das durchaus schief gehen können für Sabalenka, weil Anisimova hat hier gegengehalten und hat dem Druck gegen Druck entgegengesetzt. Und da war es zwischendurch eine zünftige Prügelei, die sie beiden sich da geliefert haben. Aber Sabalenka geht halt in solchen Prügeleien, in Anführungsstrichen, fast immer als Siegerin vom Platz. Viel hilft viel für Sabalenka, aber wenn ihr jemand mit der gleichen Power entgegenkommt, dann muss man sagen, da ist sie dann schon die Meisterin aller Klassen.
Ja, und zwar auch dahingehend interessant, dass Anisimova ja mit der guten Bilanz da reingekommen ist, mit dem 5-2 im Head-to-Head und der Frage, wie würde sich das hier auswirken? Man muss sagen, Sabalenka hatte den guten Start, hat 5-2, meine ich, geführt, dann ist es auf 5-5 gegangen, dann hat man zwei wirklich enge Spiele, Sabalenka die für sich entschieden, dann hat sie einen guten Start in den zweiten Satz gehabt, Anisimova war nochmal reingekommen, aber am Ende hat Sabalenka es einigermaßen souverän nach Hause gebracht und ich würde sagen, hier erzählen die Zahlen wirklich, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Also Anisimova hat die längeren Ballwechsel relativ klar für sich entschieden, 20-14, hat mehr Winner gesetzt, war auch die bessere Spielerin von der Grundlinie. Aber Sabalenka hat einen sehr guten Tag hinterm Aufschlag gehabt, 11 Asse gehabt, nur 3 für Anisimova. Man muss sagen, der Aufschlag von Anisimova ist nicht so stark wie ihr Grundlinienspiel. Und hinter diesem dritten Schlag hat Sabalenka nochmal 10 Winner gesetzt und Anisimova nur 5. Und wenn wir jetzt mitzählen, sind alleine da 13 Punkte verloren gegangen. Und 13 Punkte über 2 Sätze, das ist dann schon entscheidend. Und das gleicht dann eben auch aus, wo Anisimova heute die Nase vorn hatte in den Grundlinienduellen und Sabalenka eben wirklich aufgeschlagen, schnelle Winner gefunden, den Slice gut eingesetzt, das Spiel immer mal wieder durchgemischt, wenn es sein musste. Und es war so ein 60-40-Match, was Sabalenka gezogen hat und wo sie gezeigt hat, dass sie eben nicht mehr nur von den Winnern abhängt, sondern auch einfach mittlerweile durch und durch konstantes oder komplettes Spiel hat. Und das hat Anisimova nicht, trotz all der Power, die sie mitbringt.
Es ist halt inzwischen so stabil alles und sie hat keine Phasen mehr von 20 Minuten, wo sie nur die Plane hinten trifft und wo sie Homerun schlägt. Das hat sie einfach nicht mehr. Sie hat zwischendurch Momente, wo sie einfach nicht gut spielt, aber sie hatte zwischendurch früher mal Matches, wo man gesagt hat, 20 Minuten hätte sie einen brennenden Möbelwagen nicht getroffen und das gibt's einfach nicht mehr und da hat sie einfach eine unglaubliche Konstanz bekommen und das finde ich bewundernswert an ihr.
Ja, und jetzt wird es natürlich spannend, was passiert gegen Jung. Das ist das Match, was sie jetzt verloren hat in der Sandplatzsaison. Relativ klar, sogar in dem Viertelfinale von Rom. Beide werden in das Match reingehen und annehmen, dass sie es gewinnen werden. Man muss sagen, Sabalenka in dem Matchup bisher klar die bessere Spielerin gewesen, vor allem auf den Hartplätzen. Aber Jung wird sagen, hey, ich bin hier seit, wie viele Matches waren es? Olympia 6, glaube ich, hier nochmal 4. Ja. Mindestens 10 Matches ungeschlagen in Roland Garros. Also wir haben jetzt hier wirklich ein paar sehr gute Duelle in den Viertelfinals bei Ihnen.
Das müssen wir gerade noch nachtragen, den Rekord von Iga Świątek. Seit 25 Spielen ungeschlagen bei den French Open. Das haben 4 Spielerinnen und Spieler in der Open Era geschafft. Rafael Nadal, der ein oder andere kennt ihn, Chris Evert, Monica Seles und Björn Borg. Die 4 haben es geschafft und jetzt ist Iga Świątek die 5. Das ist keine so schlechte Gesellschaft, in der sich Świątek befindet.
Ja, und ich glaube, 1 oder 2 kann sie noch überholen, oder? In den nächsten Tagen?
Also ja, genau. Chris Evert 29 ist der Rekord. Also da müsste sie dann noch die erste Runde nächstes Jahr gewinnen, um ihr den Rekord einzuholen. Aber Borg und Seles kann sie auf jeden Fall noch einholen. Evert nicht mehr dieses Jahr.
Okay.
Ja.
Wir warten es ab.
Wir warten es ab und wir haben 2 tolle Viertelfinals mit Sabalenka gegen Zhang und Svitolina gegen Świątek vor uns. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Unter anderem Daniel Altmaiers Match gegen Francis Tiafoe. Und ein Match ist noch gar nicht zu Ende und es ist jetzt Ortszeit 22.57 Uhr. Das werden wir auch an diesem Podcast nicht mehr unterbringen, weil die Herren Musetti und Rune, die haben so richtig Spaß gefunden an einer Late-Night-Session. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive. Aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Während wir hier aufnehmen, haben Holger Rune und Lorenzo Musetti gerade den dritten Satz begonnen. 7-5, 3-6 aus der Sicht des Italieners. Der erste Satz hat schon eine Stunde gedauert und ich hätte jetzt gesagt 0.30 Uhr mindestens, bis wir fertig sind bei Musetti gegen Rune. Das können wir nicht mehr abwarten.
Das schaffen wir nicht. Und ist natürlich ein durchaus entscheidendes Duell. Ich glaube, Rune ist jemand, der Alcaraz in Gefahr bringen kann, wenn er es hier ins Halbfinale schaffen würde. Bei Musetti bin ich mir nicht so sicher. Rune hat Musetti auch schon Schwierigkeiten bereitet in der Vergangenheit. Trotzdem denke ich fast, dass Musetti sich hier in 4 oder 5 Sätzen, gut, geht ja nur noch in 4, engen vierten oder im fünften Satz durchsetzt.
Ja, also das Match, das müssen wir nachliefern, beziehungsweise müssen wir am Viertelfinaltag dann nachliefern. Wir sprechen über 1-2 Matches vom gestrigen Tage, denn dort haben wir nämlich auch ein paar richtig gute Matches erlebt und vor allen Dingen haben wir zwei ziemliche Trachtenprügel erlebt. Jannik Sinner besiegt Jerzy Lehecka 6-0, 6-1, 6-2. Das sah zwischendurch nach mindestens einem Doppelbagel aus und das war alles andere als hübsch für Jerzy Lehecka.
Ja, alles was länger als 4 Schläge war, 35-9 an Sinner, ja. 16-2 Winner. Das sind wirklich Zahlen, die man extrem selten sieht, weil da haben wir ja dann auch schon alles raus, was mit Assen zu tun hat, mit Return-Winnern, mit schnellen Winnern nach dem Aufschlag. Also das ist einfach nur von der Grundlinie. Und das heißt, ja, Sinner hat hier gefühlt halt 80% der Punkte hinter, die wirklich richtige Punkte waren, gewonnen und war super viel besser. Wir haben das in Rom gesehen gegen Ruud. Von daher, das muss sich jetzt nicht im Rest des Turniers fortsetzen. Aber wir hatten, glaube ich, auch schon zu dem Rom-Resultat gesagt, er ist mittlerweile fähig, so Federer-Leistungen abzurufen, ja. Und das war definitiv eine.
48-18, glaube ich, war die Bilanz nach 2 Sätzen für Jannik Sinner und das ist ein Klassenunterschied. Jerzy Lehecka, das ärmste Schwein des gestrigen Tages. Das zweitärmste Schwein war Jack Draper. Nicht Jack Draper, sondern João Fonseca. Jack Draper war kein armes Schwein gestern. Jack Draper hat João Fonseca die Ohren langgezogen mit dem 6-2, 6-4, 6-2. Ein, zwei Dinge möchte ich sagen. Ich glaube, dass João Fonseca noch ein bisschen was zulegen muss bei der Beweglichkeit. Und zweitens hat man meiner Meinung nach gesehen, dass Jack Draper einfach schon 2 Jahre, 3 Jahre länger auf dieser Tour ist und vor allen Dingen diese Erfahrung hat von großen Matches, dann nicht unbedingt ein Viertelfinale oder Halbfinale beim Grand Slam, aber insgesamt diese Tour-Routine, die er hat. Und João Fonseca ist da vielleicht noch ein kleines bisschen zu volatil. Das war gestern eine Big-Boy-Leistung von Jack Draper.
Ich habe hier erste Satz in meinen Notizen. Ist der 18-jährige Fonseca würde den 18-jährigen Draper besiegen, aber nicht den 23-jährigen. Mhm. Weil Draper war damals noch ein ziemliches Hemd. Jemand, der viel auf Abwehr gesetzt hat, der nicht wirklich viel Power in den Grundschlägen hatte. Und die Power hat Fonseca. Aber hat, wie du schon sagtest, nicht die Beinarbeit, hat nicht diese Zähigkeit, die Draper mittlerweile mitbringt und halt diese Wucht in den Schlägen. Und Draper hat ja beides. Er ist super in der Defensive und bringt halt trotzdem so einen brutalen Topspin zum Beispiel mit. Und Fonseca hat eine sehr direkte Power, die wirklich vielleicht so noch nicht gesehen worden ist im Tennis, aber es fehlen ihm halt noch ein paar Sachen. Und man sieht dann das von dir angesprochene gut in den Unforced-Errors bei allem, was länger als 4 Schläge ist. 20-7 für Fonseca. Heißt, Draper macht über 3 Sätze 7 Unforced-Errors in diesen längeren Ballwechseln. Fonseca macht halt 13 mehr. Und das ist das Problem. Dazu schlägt Draper noch gut auf. Der Aufschlag von Fonseca ist noch nicht so gut. Und dann war es doch eine relativ klare Sache.
Es war am Ende eine klare Sache. Viele Menschen waren sehr glücklich, die Karten für das Start-Saison-Long-Lane hatten. Die waren dann am Ende etwas enttäuscht und dann mussten Sofia Kenin und Madison Keys das rausholen, weil erst hatte Sinner gespielt und dann Fonseca gegen Draper. Das waren zwei ganz klare Geschichten und João Fonseca ist gestern ja so ein bisschen ins Achtung gestellt worden von Jack Draper. Der trifft jetzt auf Alexander Bublik. Ich habe es gestern mit sehr, sehr vielen Ausrufezeichen bei Threads und bei Blue Sky geschrieben. Alexander Bublik gewinnt auf Sand, routiniert gegen Henrique Rocha und steht im Achtelfinale unter der zweiten Woche eines Sandplatz-Grand Slams. Da sind so viele Unbekannten drin, hat man selten erlebt. Bublik gegen Draper, also ich glaube, wir können uns auf ein unterhaltsames Match freuen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bublik einen Satz gegen Draper gewinnt. Du?
Man müsste schon sehr viel richtig laufen.
Ja.
Also, ich kann mir vorstellen, es wird, um die Brücke zu bauen, so ein Match wie Zverev gegen Cobolli. Ja. Zwei klare Sätze für Draper, ein enger Satz.
Schöne Überleitung von dir. Alexander Zverev hat gestern 6-2, 7-6, 6-1 gegen Flavio Cobolli gewonnen. Cobolli, vorher hieß es ja, er hat diesen starken Kickaufschlag, er kann überall hin servieren und er hat eine wirklich starke Vorhand. Er wurde gestern von Alexander Zverev vor allen Dingen im ersten Satz so ein bisschen an seinen Platz gewiesen, weil der erste Satz von Alexander Zverev war gestern wirklich sehr, sehr stark. Der zweite Satz war eine ganz enge Kiste, der hätte auch in die andere Richtung gehen können und dann hätte es wieder zum Problem werden können für Zverev. Den gewann er mit 7-4, hat seine Bilanz bei Grand Slam, bei den French Open, seine All-Time-Tiebreak-Bilanz bei den French Open auf 24-3 geschraubt und hat den dritten dann ganz klar 6-1 gewonnen. Besonders der erste Satz war sehr, sehr gut. Das sagt er auch gleich noch im O-Ton. Das hören wir gleich noch.
Ja, und man muss sagen, er hat 78% erste Aufschläge reinbekommen. Da schlagen ihn vielleicht noch 3-4 Spieler auf der Tour, wenn er das schafft. Also das ist exakt, was er möchte. Hat dementsprechend halt auch diese kurzen Punkte komplett dominiert. Alles, was ein bisschen länger war, war quasi ein Unentschieden zwischen den beiden. Da sieht man dann auch, was Cobolli am Ball kann, wie talentiert er ist. Aber man sieht dann auch, zum Beispiel, nehmen wir jetzt den dritten und vierten Schlag, da macht Zverev im ganzen Match 2 Unforced Errors, Cobolli macht 16. Das ist der, wo ich mich quasi, wo ich entweder einen Winner raushaue oder mich wirklich in eine gute Position bringe. Und da sieht man, wie routiniert Zverev das macht. Wirklich 2 Unforced Errors übers Match ist super. Cobolli 16, ich meine, da verliert er 14 Punkte übers Match gesehen. Und das ist am Ende zwar nicht der ganze Unterschied, aber schon fast der Unterschied. Und da sieht man dann wirklich halt A, die Aufschlagstärke von Zverev, die Routine von Zverev. Und bei Cobolli bleibt so ein bisschen die Frage, findet er wirklich was in sich, das ihn zum Top-10-Spieler macht? Er könnte da in theoretisch hinkommen oder bleibt er halt auf immer so einen Talent, der spektakulär spielt, aber da oben irgendwie nicht rankommt?
Ich glaube, ihm fehlen 10 cm Körpergröße und noch ein stärker Aufschlag. Vor allen Dingen, ich finde, was er mit seinem Aufschlag macht, ist famos, weil er, wie gesagt, ganz viel Kick reinbringen kann, weil er sehr viele Spots treffen kann auf den zwei Seiten. Aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Dampf und ich glaube, ihm fehlen wirklich 10 cm.
Tja, also vielleicht...
Und Größe kann man nicht trainieren.
Nee, da muss man schon fast wie Goffin oder so spielen. Ja. Vielleicht kann er das schaffen, irgendwie mal in den Mid-20ern an die Top 10 rankommen. Ich bin auch eher skeptisch.
Alexander Zverev war in der Pressekonferenz hinterher. Ich habe nach dem Fazit gefragt von diesem Match.
Gratulation zum Sieg. Bei Cobolli wissen wir um die Stärken ungefähr, der Kickaufschlag, die Vorhand. Wie waren Sie darauf vorbereitet? Und gerade bei den Bedingungen auch, wo der Ball jetzt dann höher abspringt, haben Sie denn in irgendeiner Weise vorher Dinge geplant, die Sie dann durchführen mussten? Oder ist Ihr Matchplan eigentlich komplett aufgegangen?
Ich glaube, die Bedingungen her, so wie der Ball abgesprungen ist und wie schnell es war heute, das liegt mir eher, um ehrlich zu sein. Ich mag schnelle Sandplatzbedingungen. Für mich klar, ich habe ein bisschen mit der Hitze zu kämpfen gehabt, vor allem im zweiten Satz. Ich fand den ersten Satz eigentlich fast perfekt von mir. Ich fand, dass ich sehr, sehr gut von der Grundlinie gespielt habe. Ich fand, dass ich gut retourniert habe und meine Sachen auch wirklich mehr oder weniger im Griff gehabt habe. Und am zweiten Satz, ja, war es für mich etwas schwieriger physisch gesehen, aber dann war es wichtig, glaube ich, dass ich in den zweiten Satz doch gewonnen habe und in 3 Sätzen vom Platz gegangen bin.
Zverev also vor allen Dingen mit seinem ersten Satz zufrieden, was man tatsächlich dann auch bestätigen kann. Alexander Zverev trifft morgen zum 234. Mal auf Tellen Griekspor in den letzten 12 Monaten. Ich gebe zu, es gibt Matches, die ich lieber sehen wollen würde als dieses.
Ja, könnte sein, dass es wieder ein gequälter 5. Satz wird. Ja. Warte mal ab.
Ich habe dieses Match wirklich deutlich zu häufig gesehen und Alexander Zverev hatte gestern in der Pressekonferenz den Eindruck vermittelt, er hat auch nicht wirklich Bock auf das Match. Aber ab jetzt wird es für ihn, geht es ans Eingemachte. Bis hierher war Einlaufen vielleicht auch ein bisschen, aber jetzt, wenn er das Turnier gewinnen will, muss er höchstwahrscheinlich hintereinander Tellen Griekspor, Novak Djokovic, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz schlagen und das, es hat schon kleinere Aufgaben gegeben, um einen Grand Slam zu gewinnen. Also, das war das Match von Alexander Zverev. Heute hat spät am Abend Daniel Altmaier verloren gegen Francis Tiafoe in 3 Sätzen mit 3-6, 4-6 und 6-7. Und ich hatte das Gefühl, dass Altmaier von der ersten Sekunde an eigentlich am Hinterherlaufen war. Die ersten vier Spiele von Francis Tiafoe waren perfekt. Wir haben da gesessen auf der Tribüne und ich habe gedacht, Alter, wenn der so ein Tennis spielen würde über drei Sätze und das konstant, dann wäre er einer, um Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Die Konstanz hat Tiafoe in den letzten Jahren immer mal wieder gefehlt. Er hatte dieses Halbfinale bei den US Open, aber ansonsten hat er es nie so richtig zustande bekommen, mehrere Matches auf einem konstant hohen Niveau zu bringen. Er hat heute wirklich erstaunlich gut gespielt, fand ich, und hat am Ende sehr verdient dieses Match gewonnen.
Ja, also war der wesentlich bessere Spieler in den Grundlinienduellen. Auch hier alles, was länger ist als vier Schläge, 51 zu 25 an Tiafoe gegangen. 22 zu 6 Unforced Errors. Also Tiafoe macht in 76 dieser Ballwechsel nur 6 Unforced Errors, Altmaier 22. Das ist halt schon ganz schön ein Unterschied. Und ich finde, das ist so eine Zahl, die hat man richtig in dem Match gesehen. Altmaier hat kaum Wege rausgefunden aus den Grundlinienduellen. Tiafoe hat die teilweise sehr früh genommen, hat ziemliche Winkel gespielt, hat sehr kreativ gespielt, ist auf der Vorhand nicht wirklich getestet worden von Altmaier. Altmaier hat gut aufgeschlagen, aber hat darüber hinaus wirklich nicht so richtig eine Schnitte gesehen gegen Tiafoe. Und Tiafoe ist ein bisschen eine Wundertüte, er hätte auch total anders laufen können, aber man muss sagen, hier ist er sehr konzentriert und sein Coach hat ja auch diese schöne Fokusmütze auf. Wird wohl auch schon eine Botschaft an Tiafoe sein und man muss sagen, das ist er bisher sehr fokussiert.
Ist ohne Satzverlust durchgegangen.
Ja, und hat jetzt wirklich eine realistische Chance im Viertelfinale.
Ja. Und im Viertelfinale ist er zusammen mit einem anderen US-Amerikaner und das ist Tommy Paul. Der hat heute gegen Alexei Popperin gleich am Anfang des Tages mit 6-3, 6-3, 6-3 gewonnen. Tommy Paul war der erste US-Amerikaner seit Andre Agassi 2003, der das Viertelfinale bei French Open erreicht hat. Die ganze Generation seit 2003, Quarry, Isner, wie sie auch alle heißen, haben es nie ins Viertelfinale geschafft. Und Tommy Paul war der Erste. Dann kam Francis Tiafoe dazu. Francis Tiafoe und Tommy Paul, die ersten zwei Amerikaner in einem Viertelfinale bei den French Open. Seit 1996 Pete Sampras und Jim Courier. Damals gewann Pete Sampras gegen Courier im Viertelfinale. Es ist eine lange, lange Durststrecke für die US-Amerikaner gewesen. Tommy Paul hatte überhaupt keine Probleme gegen Alexei Popperin.
Ja, war ein bisschen schräges Match. Also Popperin hatte ein paar Breakbälle im ersten und im zweiten Satz, hat sie nicht genutzt. Ich glaube, er hatte 10, hat nur einen genutzt. Paul hat all seine Breakbälle genutzt und eine sehr kuriose Zahl, die ich auch wirklich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähnliche Quote gehabt, ähnlichen Erfolg hinterm ersten Aufschlag gehabt und hinterm zweiten Aufschlag holt Popperin 37% der Punkte. Okay, ein bisschen schwächer als sein sollte, aber noch relativ normal. Paul gewinnt 74% der Punkte hinterm zweiten Aufschlag, also doppelt so viel. Hat Popperin extrem viel in die Rückhand gespielt von dem, was ich gesehen habe. Da kamen dann die Fehler und Paul war von der Grundlinie wirklich klar der bessere Spieler hier und steht total verdient im Viertelfinale. Ja, jetzt gucken wir mal, ob er da eine Chance haben wird.
Tommy Paul hat allerdings so ein bisschen Kräfte wieder reingeholt, die er in der dritten Runde gegen Karen Khachanov verloren hat, hier durch diesen klaren Sieg. Tommy Paul trifft jetzt auf Carlos Alcaraz und der hat, und das muss man auch sagen, in einem hoch unterhaltsamen Match heute gegen Ben Shelton gewonnen. Mit 7 zu 6, 6 zu 3, 4 zu 6, 6 zu 4. Und ich hätte gerne dieses Match gesehen, wenn Ben Shelton den ersten Satz gewonnen hätte.
Ja, und das war durchaus im Bereich des Möglichen. Ja. Also es war ein sehr enger Tiebreak, der hätte an Shelton gehen können. Hat er nicht geschafft. Er ist danach drin geblieben, hat den dritten vielleicht ein klitzeklein bisschen glücklich gewonnen. Also ich würde sagen, das war ausgleichende Gerechtigkeit, wenn es sowas gibt. Im vierten war dann Alcaraz besser. Aber man kann sagen, am Ende hat Alcaraz über die vier Sätze nur 9 Punkte mehr gewonnen. Und so eng war es auch. Es war auch ein totales Unentschieden bei den längeren Ballwechseln. Es gab 102 längere Ballwechsel, 51 zu 51. Beide waren super stabil hinter dem Aufschlag. Beide waren richtig gut in den Grundlinienduellen und am Ende hat Alcaraz wirklich einfach in zwei, drei Situationen die besseren Nerven gehabt, den besseren Schlag gefunden und man muss sagen, Shelton ist wirklich ein Grand-Slam-Spieler und Alcaraz wurde gefordert und das hätte auch gegen ihn laufen können.
Hätte durchaus gegen ihn laufen können. Was ich noch gerne dazu bringen möchte ist, man hat diesen beiden Jungs den Spaß angesehen, den sie an diesem Match hatten. Und ich glaube, dass das ein Matchup ist, was uns in den nächsten 10, 12 Jahren enorm viel Freude bereiten wird. Weil erstens haben beide ein Spielergehen, also ein Zockergehen. Und auf der anderen Seite verkörpern sie auch noch eine ganze Menge Spaß. Da ist Natürlich viel Ernsthaftigkeit dabei, weil man das Match gewinnen möchte, aber das hat eine spielerische Komponente und das gefällt mir extrem gut.
Naja, und ich glaube, Shelton wird auch auf den Hartplätzen durchaus Chancen haben.
Ja,
ist nicht so, dass Alcaraz jetzt ein Überspieler auf Hartplätzen ist und Shelton wird da Möglichkeiten haben. Und dann natürlich eine Szene, die jetzt auch von dem Match geblieben ist, eben wirklich Tiebreak, erster Satz, super enge Geschichte, auch relativ langer Satz. Dann steht es 30-30 im ersten Aufschlagspiel bei Alcaraz. Er kommt ans Netz, kommt nicht mehr wirklich an Passierball von Shelton ran, wirft den Schläger. Der kommt an den Ball ran, der Ball landet auf der anderen Seite vom Netz und Alcaraz geht sofort zum Schiedsrichter und gibt den Punkt ab. Sieht man jetzt auch eher selten, ohne Diskussion. Und ich würde sagen, das beschreibt so ein bisschen das Klima auch zwischen den beiden.
Absolut. Also, das war ein ganz, ganz tolles Match. Was ich allerdings jetzt vergessen habe, ist aus der Pressekonferenz nochmal die Altmaier-Töne zu bringen. Daniel Altmaier war in der Pressekonferenz und hat ein Fazit auf sein Spiel noch gezogen. Das wollen wir jetzt noch auf jeden Fall hören.
Ich denke schon, ja, dass deutlich mehr drin war, auf jeden Fall. Muss sagen, bis 4-0 im ersten Satz hat Tiafoe mich so ein bisschen überrollt, hat sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, habe den noch nie so auf Asche spielen sehen, vor allem im ersten Satz. Dann war es eigentlich relativ ausgeglichen und hätte ihn definitiv breaken können da im zweiten Satz. Und dann die Chancen nicht zu nutzen, tut halt weh. Und klar, wenn man dann erstmal 0-2 hinten sitzt, dann ist schwer. Obwohl ich die ganze Zeit hatte ich so das Gefühl, ab 0-4 im ersten, ab dann wurden es eigentlich ja gleich auf fast schon und dann tut es natürlich weh, in drei Sätzen zu verlieren.
Und jetzt noch Altmaiers Fazit zu seinem Turnier, das er ja durchaus als Erfolg werten kann.
Ich denke auf jeden Fall, man nimmt jetzt doch das Positive mehr wahr. Ich denke, ich habe oft den Fehler gemacht, immer dann sofort in die Analyse reinzugehen und das Negative zu sehen, dass dieses Mal auf jeden Fall, oder will ich daraus lernen, bringt einem jetzt nicht so viel, von daher das Positive sehen. Ich weiß, dass ich an sehr, sehr vielen Sachen noch arbeiten muss. Das ist uns allen im Team bewusst. Von daher muss man da sagen, mit den, sagen wir mal, Waffen, die ich habe und noch den Sachen, die ich verbessern muss, ist auf jeden Fall zweite Woche bei einem Grand Slam deutlich mehr positiv wie negativ.
Ja, Altmaier hat gesagt, dass er jetzt auch mal schätzen muss, dass er ein gutes Turnier gespielt hat. Und das sollte er auch. Und das kann er ruhig aus jetzt auch in seinen Lebenslauf schreiben, dass er dieses Achtelfinale erreicht hat. Und muss vielleicht nicht sofort morgen früh verbissen jetzt schon auf den Rasen gehen, sondern kann einfach mal sagen, okay, ich habe jetzt den Sprung wieder an die Top 50 rangeschafft. Ich bin nicht weit entfernt.
Ja, und ich meine, er ist immer noch relativ jung. Und das Spannende ist jetzt halt ja auch, eigentlich müsste, das sagen wir häufiger, müsste es für ihn sowieso auf 250er Level einiges drin sein auf dem Sand, vielleicht immer im Jahr ein gutes Masters-Turnier auf Sand, weiß ich, Monte Carlo oder Rom, ein Viertelfinale, French Open könnte auch mal ein Viertelfinale erreichen. Also er hat eigentlich ganz viel, auf dem er mit einer gewissen Gelassenheit jetzt aufbauen könnte, ohne zu verbissen sein zu müssen.
Also, das sind die drei Achtelfinals, die wir jetzt schon besprechen können. Lorenzo Musetti führt jetzt gerade im dritten Satz mit 3-1 gegen Holger Rune, 3-6 gegen der zweite Satz an den Dänen. Wir können leider jetzt das nicht mehr mit reinnehmen. Ein, zwei Nachrichten haben wir noch. Laura Siegemund steht mit Beatrice Haddad-Meyer im Achtelfinale des Doppels. Sie spielen morgen, also am Montag, gegen Sara Errani und Jasmine Paolini, die Olympiasiegerinnen. Sie spielt auch im Mixed-Viertelfinale. Da haben sie heute gewonnen gegen Nicole Melica-Martinez und ja, das wollte ich eigentlich noch nachgucken. Auf jeden Fall steht sie dort im Mixed-Viertelfinale und dort hat sie schon gegen Nicole Melica-Martinez und Christian Harrison haben sie gewonnen mit 10-8 im Match-Tiebreak, treffen jetzt auf Evan King und Taylor Townsend, das Vibe-Doppel oder das Vibe-Mixed, was wir haben hier in diesem Wettbewerb. Tim Pütz und Kevin Kravitz sind ganz überraschend ausgeschieden in der zweiten Runde gegen Ivan Dodig und Orlando Luz. Die haben heute gleich die nächste Runde dann noch gewonnen, stehen jetzt auch schon im Viertelfinale und da werden wir in den nächsten Tagen drauf eingehen. Und eine Nachricht noch aus dem Juniorinnen- und Juniorenwettbewerb. 7 DTB-Spielerinnen und Spieler sind angetreten hier im Hauptfeld. 6 haben heute gespielt, 6 haben gewonnen. Vor allen Dingen der Sieg von Sonja Žinikova gegen die an 5 gesetzte Tschechin Teresa Krejčová, der sollte hervorgehoben werden. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Morgen gibt es keinen Podcast. Wir haben jetzt noch 2 Tage, an denen wir keinen Podcast bringen können. Den Rest der Zeit sind wir auf jeden Fall da und bringen jeden Tag Podcast, weil ich heute 2, 3 Nachfragen bekommen habe, warum es gestern keinen Podcast gab. Das tut uns leid, da wir versuchen es so täglich wie möglich zu machen. Und jetzt haben wir noch 2 Tage in dieser Woche, an denen es keinen Podcast geben wird. Den Rest der Zeit sind wir auf jeden Fall da. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram, Blue Sky und Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.